Assalamu alaikum, herzlich willkommen bei Queer Almanistan. Heute mit zwei Gästen, die ich schon mal hier hatte. Einerseits die große, die einzigartige Seyna Natesh.
Hallo, mein Schatz.
Und einmal die große, Queen Gypsy.
Hallo.
Danke, dass ihr beiden hier seid. Wir haben ja schon mal eine Aufnahme gemacht. Das ist jetzt auch gar nicht so lange her, eine Woche.
Gar nicht lange her, eine Woche circa oder zwei.
Ja, und wir haben die Veranstaltung gehabt, AID, wo wir alle drei waren, gute Zeit hatten, wo du dich in der Moschee geschminkt hast.
Oh mein Gott, ja. Das war so eine, du hättest das sehen müssen, der Iran, wirklich was für ein Hate, weil ich deswegen bekommen habe. Ich habe ein Video gemacht, wo ich mich, mich geschminkt habe in Drag und dann ging's los. Provokation, das geht gar nicht. Wie kann man das nur machen? Also das Video hatte, glaube ich, jetzt schon fast 300.000 Aufrufe und ich habe damit gar nicht gerechnet.
300.000 Aufrufe?
Ja.
Wow, mashallah.
Ja. Wir haben hier einen Superstar.
Damit hätte ich nicht gerechnet und dann haben 1.000 Leute drauf reagiert. Das ist Provokation, das geht nicht, das macht man nicht. Und ich fand das unglaublich traurig, ne? Also ich bin jetzt gespannt, am Sonntag mache ich jetzt auch einen Vlog von dem Erlebnis, wie die Leute dann reagieren. Ne?
Ja,
guten Morgen.
Damit sind wir auch direkt beim Thema von heute, nämlich Gewalt und Drohungen und Beleidigung im Internet. Mal,
guter Einstieg hier.
Genau. Und die Leute wussten nicht, dass du ja so eingeladen warst. Ich meine, dafür ist ja die unsere Moschee auch da, als Plattform für solche Muslime und Musliminnen.
Das war ja das Thema. Ja.
Das war das Thema. Die wussten es auch. Ich habe es auch in den Kommentaren geschrieben. Das hat die aber nicht interessiert.
Weil sie nicht nachdenken. Weil sie einfach nur aggressiv sind. Mhm. Das ist aktuell genauso mit den Attentaten. Und den schrecklichen Jubelschreien überall. Auch auf meinem Twitter-Account ist das ähnlich. Die Erfahrung, die ich mache wie du. Ich schreibe etwas aus meiner Trauer heraus über das, was in Dresden, in Paris, Lyon und jetzt in Wien passiert ist und Nizza. Und die Leute beschimpfen mich. Die gehen ganz am Thema vorbei. Ich schreibe was darüber, dass ein Mann, Allahu Akbar rufend, Menschen getötet hat, einen Lehrer enthauptet hat. Also das Thema ist dieses Thema und sie drehen es um und machen es zu einem persönlichen Thema und attackieren uns. Das heißt persönlich. Dich ja dann auch.
Ja.
Es geht ja nur um deine Person, oder? Dich als Person.
Richtig. Ja, das ist unglaublich traurig. Ne? Ich meine jetzt auch zu der Situation hier mit Wien und Frankreich, wo ich mich auch geäußert habe und dann halt auch gesagt habe, dass das nicht geht, zum Beispiel mit der Karikatur, dass es niemandem das Recht gibt. Und was für Kommentare ich bekomme, wenn ich dann so durch die DMs gehe, wo dann steht, hat er verdient.
Ja.
Warum nicht? Hatte verdient. Dieser Punkt hat's verdient. Das macht man nicht. Das geht's nicht. Das geht nicht. Und ich denke mir da immer, da ist ein Riesenproblem. Weil guck mal, wie viele Karikaturen gibt es vom Christentum, von Jesus? Warum?
Das kannst du gar nicht zählen.
Ja, das kannst du gar nicht zählen. Warum ist da kein Riesenproblem? Warum werden da Menschen nicht umgebracht?
Ja.
Und ich bin immer so ein Fan davon, du kannst Probleme nur lösen, wenn du sie ansprichst, tatsächlich.
Außerdem gibt es einen Rechtsstaat, in dem wir leben. Es gab einige Titelseiten der Titanic, wo Jesus als Frosch am Kreuz und so abgebildet wurde und andere Karikaturen der Satirezeitung Titanic, wie ihr wahrscheinlich wisst. Ja, und dann fühlten sich einige Leute beleidigt. Was haben sie gemacht? Sie haben die Zeitung angezeigt und ein Gericht hat darüber entschieden, ob das noch unter Meinungsfreiheit fällt. Und die gesamte Gesellschaft hat diskutiert, ob es unter Meinungsfreiheit fällt, ob es Blasphemie ist und wie wir zu Blasphemie stehen, etc., etc. Aber da ist nicht jemand losgegangen und hat Menschen getötet, abgeschlachtet, enthauptet. Also das ist das, was du auch sagst. Ja, es ist unglaublich.
Was mich da auch nervt, ist, religiöse Menschen fühlen sich bei solchen Karikaturen verletzt, in ihren Gefühlen irgendwie angegriffen, in ihren religiösen Gefühlen. Und meinen, auch wenn sie nicht gewalttätig sind, sich dagegen aussprechen zu müssen. Ja, man spricht sich hier aus, auch im kleinen Rahmen oder im großen Rahmen. Man regt sich drüber auf. Andererseits habe ich das große Problem, was auch von vielen muslimischen Influencern in Deutschland verbreitet wird, heißt es, nein, ich muss ja keine Aussage zu den Anschlägen von anderen Muslimen treffen, weil das betrifft mich nicht. Ich habe den Anschlag nicht gemacht, das hat ja mit dem Islam nichts zu tun, bla bla. Was ich mir dann aber denke ist, hey, wenn du dich über die Karikaturen aufregen kannst, weil sie deine Religion in den Dreck ziehen angeblich oder was auch immer, dann musst du dich noch mehr über den Terroristen aufregen, der deine Religion wirklich in den Dreck zieht. Ja. Warum gibt es da keine Aufregung? Wir müssen doch die Menschen in unseren Kreisen von Extremismus abhalten. Wir müssen doch das kritisieren. Es kommt ja aus unseren Kreisen, also müssen wir da aktiv sein. Man kann doch nicht von einem Christen oder einem Juden verlangen, sich alleine gegen Islamismus einzusetzen. Das ist unser Job.
Natürlich.
In Wien ist ein 20-Jähriger durch die Straßen mit einer schwerst bewaffnet und hat Menschen, unschuldige Menschen, wahllos getötet. Mhm. Ja? Der hat sich nicht mal berufen auf irgendwelche Karikaturen oder sonst was. Ja. Ja? Es war der Islamische Staat, der da wieder ein Zeichen setzen wollte. Dazu müssten doch diese oh so heiligen, oh so tollen Muslime was sagen. Mhm. Also, Alhamdulillah, ich werde niemals sagen, ihr seid keine Muslime. Wenn sie sagen, sie sind Muslime, dann sind sie Muslime. Ja. Aber dann sollten sie doch als muslimische Gemeinschaft reagieren auf einen jungen Mann, der ist im Übrigen in Österreich geboren worden, ja, dass der 20 Jahre lang da lebt und dann losgeht und Leute tötet.
Irgendwie wurde er auch radikalisiert. Es hat was leider mit
in Moscheen Religion
zu tun.
Natürlich.
Genau. Ja. Leider können diese Menschen sich auf Überlieferungen berufen. Und es wird in Moscheen verbreitet. Wenn es nicht in Moscheen verbreitet wird, wird es online von Hasspredigern verbreitet.
Ja.
Irgendein Problem gibt es, das wir ansprechen müssen.
Und das ist halt das Ding. Ne? Ich finde halt auch, ich meine, solche Fälle hatten wir ja schon immer. Und da als Konsequenz zu ziehen, dass solche Moscheen, die dazu, sage ich mal, oder wo man vielleicht irgendwie so vermutet, da ist was, die müssen kontrolliert werden. Und das ist bis heute, das ist immer noch passiert, weil wo werden die radikalisiert? Das ist halt wirklich in Moscheen oder ich sag mal Darknet vielleicht irgendwie auch eine Alternative. Ich bin echt dafür, da müssen stärkere Kontrollen sein, zu 100%, weil es funktioniert ja immer noch. Und was ich mir halt so denke, Österreich, guck mal, wie nah das an Deutschland ist. Mhm. So, man hat einfach Glück im Prinzip, das hätte hier auch passieren können. Und wirklich
ich bewahre... Ich würde das nicht ausschließen, dass das passiert.
Ja, wollte gerade sagen.
Meiner Ansicht nach ist der Damm gebrochen und wir müssen leider damit rechnen, dass es auch in Deutschland passieren wird. In Frankreich ist das jetzt in dieser Art und Weise passiert und in den letzten Monaten, in den letzten Jahren sind da unzählige Anschläge gewesen. Und nachweislich wurden auch Kirchen explizit in den letzten Monaten angegriffen. Man hat das gar nicht öffentlich gemacht. Vieles hat man gar nicht mehr öffentlich gemacht. Nun kann man sagen, in Frankreich ist die Ghettoisierung weiter fortgeschritten, ist die Situation vielleicht ein bisschen radikaler, aber auch das gefällt mir nicht, dass man verharmlost, indem man sagt, naja, da bei denen in Frankreich ist das viel schlimmer, bei uns in Deutschland ist das nicht so. Nein, und auch wenn es nur einige Straßenzüge sind, geh mal nach Neukölln, wir haben es ja gesehen, am Hermannplatz haben diese jungen Leute, es waren 150, Allahu Akbar gerufen und Macron Verrecke und all so Sachen. Und dann haben 10, 15, 20, ich weiß nicht, wie viele junge Männer das waren, er ist kürzlich vor dem Brandenburger Tor gestanden, mit Kleidung, die einheitlichen Kleidung, die sehr nah der IS-Uniform entspricht, so würde ich sagen, ja. Fast uniformiert und das waren junge Männer, die da standen und haben gegen Macron demonstriert und ja, gegen Meinungsfreiheit und etc. Das heißt, die sind vor unserer Tür. Mhm. Es braucht wirklich nicht mehr viel, dass das hier auch passiert.
Ich glaube wirklich, das trifft es sehr gut. Dämme sind gebrochen, weil man kriegt aktuell, oder ich, das ist bei euch sicherlich auch so, viel mehr sehr negative Nachrichten als früher auf sozialen Netzwerken. Ich meine, ich habe etwas zu den Anschlägen damals vor kurzem in Frankreich gepostet und habe danach eine Karikatur gepostet, in der ein muslimischer Mann ist und um ihn herum liegen abgetrennte Köpfe und er zeigt auf einen Pinsel, wo drauf und steht da, er hat meine Gefühle verletzt, so wie so ein kleines Baby. Mama hat meine Gefühle verletzt. Das habe ich gepostet und ich habe, obwohl ich einen kleinen Account habe, so viel
Scheiße. Das ist krass.
Ja.
Das ist also, so krass.
Ich meine, ich habe jetzt 360 Abonnenten, glaube ich.
Mhm.
Und die haben das untereinander total verbreitet. Da haben mich zwei, drei Leute in ihren Stories erwähnt und gesagt, guck mal, der und der. Und dann haben die das untereinander so krass verbreitet, die kommentieren bis heute meine Bilder
und
beleidigen mich und sagen, inshallah passiert dir das Gleiche und so ein Scheiß.
Sowas schreiben, im Namen von Allah dann.
Genau, im Namen von Allah.
So widersprüchlich.
Friedens oder was auch immer die da im Kopf haben. Und ich denke mir nur so, Kollege Tonchu, was ist dein Problem? Ja, da postet jemand etwas und du meinst da, dich jetzt groß aufregen zu müssen.
Wenn sie inhaltlich wenigstens vernünftig diskutieren würden, dann hätten sie was gelernt hier in dieser offenen Gesellschaft, in der sie leben. Sie benutzen und missbrauchen die Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit, um die wiederum abzuschaffen. Wenn sie sich schon die ganze Zeit auf Religionsfreiheit berufen, all diese jungen Menschen, das sind ja ganz viele junge Menschen, ja, und das ist mein Appell auch an euch alle, wenn ihr euch schon darauf beruft, ja, dann erklärt mir Religionsfreiheit bitte schön, ja, dann erklärt mir, was ihr unter Religionsfreiheit versteht. Wenn du sagst, das ist meine Religionsfreiheit, ich will so leben, wie ich lebe, ich will im Patriarchat leben, ich will das Kopftuch tragen und ich will mich einem Mann unterwerfen und ich will als Mann eine Frau zu Hause, ich will nicht, dass sie rausgeht. Und wenn ihr euch da zusammenfindet und ihr lebt so in Frieden miteinander, d'accord. So what? Was interessiert mich das am Ende? Das darf ich nicht kritisieren im Sinne von, dass es verboten ist. Ne? Ihr könnt so leben. Ich finde es nicht schön, aber ihr könnt so leben. Niemand zwingt euch dazu, in einer anderen Lebensweise zu leben. Das ist Religionsfreiheit, das ist Meinungsfreiheit, das ist selbstbestimmtes Leben in dieser Gesellschaft. Aber ihr müsst akzeptieren, dass das Gleiche für mich gilt. Das geht euch sonst was nichts an, ob ich wechselnde Geschlechtspartner habe, mit wem ich ins Bett gehe. Das geht niemandem was an und es geht euch auch nicht an, dass ich sage, nö, ich akzeptiere das Patriarchat nicht, ich werde meinen politischen Einsatz immer dafür verwenden, ich werde immer gegen das Patriarchat kämpfen, das ist mein gutes Recht, so wie ihr sagt, ihr wollt es, sage ich, nein, ich will das nicht. Das ist Demokratie, verdammt. Ja? Mhm. Das ist Demokratie und Religionsfreiheit bedeutet auch, dass ich für Reformen im Islam mich einsetzen darf. Das ist mein gutes Recht.
Ja.
Ich werde niemanden töten dafür, dass ich mich für Reformen im Islam einsetze. Mhm. Aber ihr, solche Leute, wollen Menschen töten dafür, dass sie Reformen im Islam fordern. Oder dass Männer und Frauen bei uns in der Moschee zusammen beten. Wirst du dadurch gezwungen, das auch zu tun? Wir haben das ja ganz oft beim Thema LGBT, ja? Wenn wir lesbisch, schwul, bi, trans, was auch immer sind und so leben, heißt das noch lange nicht, ihr müsst das auch.
Ja.
Was für ein Blödsinn. Denen fehlt das logische Denken, habe ich das Gefühl. Oder die haben eh keinen politischen Verstand, diese Leute. Oder was weiß ich.
Ja, also... Ja. Die denken, es kommt ja dann auch oft jetzt, wo du sagst, lesbisch, schwul, bi, was auch immer, dass, nein, meine Kinder oder so werden schwul.
Oh mein Gott.
Ich bin,
also wie viele Diskussionen ich darüber hatte, ne?
Ja.
Also wirklich so, kennt ihr Studien? So, also wirklich, ich glaube, die größte Angst ist immer, ja, wenn meine Kinder sehen, dass ein Schwuler da ist, dann wird er plötzlich auch schwul. So.
Hallo?
Habt ihr schon mal irgendwas gehört von, dass das zum Teil auch biologisch bedingt ist und dass es einfach nicht so funktioniert? Und das sind halt die dümmsten Argumente, wo es eigentlich schon 1000 Studien dagegen gibt. Aber bis heute gibt es immer noch dieses Stigma, was ich so unglaublich traurig finde. Ne?
Wir sind ja auch nicht hetero geworden.
Ja?
Wir sind ja alles Mögliche, nur hetero gewesen damals. Hm. Also
unsere gesamte Umgebung ist mehrheitlich heterosexuell.
Ja.
Zumindest ist das die Wahrnehmung und das ist das, was auch öffentlich präsentiert wird. Und aber dennoch sind die anderen, das ist gut. Ja,
also das Logik geht es tatsächlich nicht.
Nein.
Ich habe was auf Instagram gepostet, mein Telefon ist gerade nicht hier, deswegen nehme ich mal deins.
Ja.
Und zwar ein Koranvers. Nichts weiter, einfach ein Koranvers. Und der hat anscheinend einigen Leuten, doch da war noch ein Bild dabei, aber der hat einigen Leuten nicht gefallen und plötzlich haben die angefangen.
Aber das steht im Koran, was du...
Ja, die wollten mit mir debattieren. Ja. Und zwar der Koranvers heißt, Sure 16, Vers 67, und wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Weinstöcke, woraus ihr euch ein Rauschgetränk macht und einen schönen Lebensunterhalt. Darin liegt ein Zeichen für Leute, die Verstand haben. So, das habe ich gepostet.
Ja.
Und es haben sich so viele Leute aufgeregt.
Echt jetzt?
Ja, und dann haben die mir irgendwelche Überlieferungen geschickt und andere Koranvers, wo ich mir denke, Leute, ihr müsst nicht mit mir diskutieren, ich habe den Koran
geschrieben. Lest doch den Koran.
Ich habe den Koran nicht geschrieben, ich kann dafür nichts, was da steht. Aber
daran siehst du, wie wenig intellektuell das Ganze ist und wie wenig offen das ist. Also, mir fehlen manchmal wirklich die Worte, weil es am Ende ganz viel an logischem Denken fehlt. Es ist aggressiv nur, hochemotional, ja, frustriert, unglücklich. Mhm. Psychologen können das, glaube ich, noch sehr viel besser erklären. Denn ich gehe als Juristin ran und versuche, da auch logisch mit den Menschen irgendwie zu diskutieren und zu debattieren und denke, die werden mir jetzt gute Argumente liefern. Mhm. Ja, man überzeugt sich ja gegenseitig mit guten Argumenten. Und wie du sagst, wenn du ihn genau aus der Heiligen Schrift genau das lieferst, was, wofür sie eigentlich stehen und warum sie bereit sind, so aggressiv zu sein, Morddrohungen zu schicken, Menschen zu töten. Es ist die Heilige Schrift, aus dem du zitierst.
Ja, ich kann nichts dafür.
Du hast es nicht geschrieben, es ist keine Erfindung von dir, genau. Ja.
Ja, traurig. Eben Unlogisches und Internet. Das ist alles was Neues. Du hast früher schon Kontakt gehabt mit solchen Sachen in deiner Jugend. Und du wurdest in deiner Jugend angeschossen. Da warst du noch jünger, als ich jetzt bin. Ich bin 23 Jahre alt.
Ich war 21 genau. Damals, wow. Ja.
Und, ja. Und diese Themen, das, was wir heute besprechen, das verfolgt dich ja schon dein ganzes Leben oder begleitet dich schon dein ganzes Leben aufgrund deines Engagements nicht gegen Menschen, sondern für Menschen.
Und auch nicht gegen den Islam.
Genau.
Gegen das Patriarchat.
Ja. Und das regt Menschen so weit auf, dass sie Menschen töten dafür. Und
wie alt bist du, Gypsy?
23.
Drei, auch beide. Ja. Mhm.
Bist du Abla oder bin ich Abi?
6er, du?
Okay, du bist
auch da.
Oder
okay.
Abi, du
suchst
es
ja. Beide. Nein, bist du jünger als ich?
Mhm. Ich hatte am 14.10. Geburtstag.
Oh Gott, ich fühle mich alt, wirklich.
Ja, aber da seht ihr mal, ihr seid blutjung, und da seht ihr mal, wie diese Themen, die in den 80er Jahren ja genauso aggressiv auch diskutiert, debattiert wurden, und das Attentat auf den Frauenladen, wo ich gearbeitet habe, war nach unserer Überzeugung ein Attentat von den Grauen Wölfen, von religiösen Gruppen. In diese Richtung wollten damals die Ermittlungsbehörden nicht recherchieren. Sie haben gemeint, das kommt ist eine Beziehungstat, kommt aus meinem Kreis sozusagen. Die haben sogar meinen Vater erstmal beschuldigt. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Mann wurde gefasst, der wurde im Zweifel für den Angeklagten freigesprochen. Aber es sprach so vieles für den Einfluss der Grauen Wölfe, Millî Görüs damals, in diesem Fall. Also da gab es Zusammenhänge, da hätte sehr viel mehr ermittelt werden müssen, wurde nicht getan. Eine Frau ist gestorben, ich habe es sehr knapp überlebt. Und seither begleite ich das, ist es mein Leben, frage ich mich, warum hier in Deutschland rechte Türken, die ganz viel Hass auch auf Kurden hier verbreiten, Türken, die aus der rechten Ecke kommen, vergleichbar sind mit NPD, AfD, damals gab es die Republikaner irgendwann zwischendurch. Also das sind rechte Leute.
Ja.
Das hat Österreich jetzt auch klargestellt, die haben den Wolfsgruß verboten, Frankreich will jetzt auch die Grauen Wölfe verbieten. 2020 erkennen sie es, dass es rechte Türken gibt. Warum hat das so lange gedauert? Und wie lange wird es noch dauern, bis sie erkennen, dass diese rechten Türken absolut identisch sind mit ihrer Ideologie und faschistisch sind, wie es eben deutsche Nazis auch sind? Ja? Warum dauert das so lange? Und ich war in eurem Alter, da verzweifelte ich daran. Ich verzweifle jetzt auch daran. Jetzt bin ich 57 und frage mich immer noch, warum sind bestimmte Politiker und Politikerinnen auf diesem Auge blind und können das nicht benennen? Es gibt türkische Organisationen, die sind islamistisch und nationalistisch. Also diese Mischung.
Diese große Lächeln. Also.
Gibt es. Und die können sich manche Deutsche nicht so vorstellen. Deutsche, weil sie das aus Deutschland angeblich nicht kennen. Die müssen aber eigentlich nur in die Vergangenheit gucken. Es gab immer eine Verbindung zwischen nationalistischem Denken und auch religiösem Denken, auch in Europa.
Oder nach Polen gucken.
Oder nach aktuell. Polen gucken. Ja, aktuell nach Polen gucken.
Ungarn.
Ja, da hast du das nationalistische und religiöse. Ja.
Mit Religiösen kann man Menschen gut mobilisieren.
Ja.
Ja,
das und solche Leute sind das, die am Ende, diese jungen Leute, beeinflussen, die euch Hass-Tiraden jetzt schicken. Das ist jetzt mal meine These.
100%.
Die kommen ja aus der Ecke. Und sie sind ganz stolz, dass sie den Wolfsgruß zeigen, oder? Da kommt ganz viel. aus dieser Ecke.
Ich habe da auch ein paar mal in DMs mit dem Symbol dann als Profilbild. Ne? Ja, ja, da habe ich ab und zu auch noch mal ein paar drin, aber ich finde das unglaublich traurig, wenn ich sowas höre, ne, dass dir sowas leider Gottes passiert ist. Und wenn ich dann auch die Ems bekomme, ne, wo wirklich, ja, Morddrohung ist bei mir schon alltäglich, also wirklich, ich, wenn ich dich sehe, bringe ich dich um, du wirst umgebracht. Und da, wo meine Familie auch mega Angst hatte, ne, das war so der Grund, warum die auch gesagt haben, hör mit Social Media auf, nicht für die Sache zum Teil, aber auch dafür, dass wegen diesen ganzen Morddrohungen, ja, ne, wo meine Schwester gesagt hat, nicht, dass hier was passiert. Einerseits, weil ich auch bekenntlich mache, dass ich kurdisch bin, ne?
Ja.
Ja, das ist wirklich,
PKK.
Ja.
Wirst du auch geschimpft, oder?
Alles Mögliche. Und dann natürlich noch hier mit dem muslimisch sein und schwul sein und dann noch eine Drag Queen. Das ist schon unglaublich traurig, aber ich habe halt immer gesagt, ich lasse mich davon nicht einschränken. So, ich lasse die nicht gewinnen. Ich mache da einfach weiter, ne? Und da wird keine Morddrohung irgendwie was schaffen bei mir. Und das ist nämlich das Traurigste. Nämlich, ich kenne auch einige, die im Social-Media-Bereich sind und auch Morddrohungen bekommen und dann versuchen, diese Person anzuzeigen. Und dann geht's nicht, weil diese Person noch nichts aktiv gemacht haben. Hm. Das ist unglaublich, ne?
Also ich mache Anzeigen und die scheitern teilweise daran, dass man die Leute gar nicht identifizieren kann.
Ach so, okay.
Ja, ansonsten sind die Drohungen auch schon eine Straftat. Man muss sie noch finden, die Leute. Mhm. Manche, die meisten haben ja Fake-Accounts. Das kommt ja noch dazu. Also ich habe schon 2009, als ich das Buch Der Islam braucht eine sexuelle Revolution geschrieben habe, da war es ja ganz schlimm, aber auch vorher aufgrund meiner Arbeit immer wieder, also als ich gegen die Zwangsheirat so aktiv war, etc., unglaubliche Hasstiraden bekommen, meistens anonym. Und ich habe die Leute immer wieder gebeten, lasst uns doch darüber reden, dann lass uns doch treffen, dann setze ich doch mir gegenüber, sag mir das ins Gesicht. Das ist ja nochmal so was Feiges und Widerliches, ja. Wir stehen mit unserem Gesicht in der Öffentlichkeit und wir mit unserem Namen und wir stehen mit unserer Haltung in der Öffentlichkeit. Das heißt, ich habe eine Haltung und ich stehe zu meiner Meinung, ohne dass ich diktatorisch sage, alle müssen meine Meinung haben. Wir sind bereit für den Streit, weil wir überzeugt sind, dass wir eine Sache gut durchdacht haben. Aber man kann sich ja auch überzeugen lassen, dass das nicht richtig ist, was man denkt. Und genau so habe ich das geschrieben, auch in meiner Naivität mit Paaren 20 und 30. Ich habe geschrieben, so verstehe ich Meinungsfreiheit und Demokratie und vielleicht überzeugst du mich ja oder überzeugen sie mich, also lassen sie uns doch Argumente austauschen. Ja. Nein, die Leute wollen einen nur beleidigen. Nö, sie lesen die Bücher nicht übrigens, über die sie dann auch schlechte Dinge schreiben und hetzen und warum sie einen Morddrohung schicken. Sie lesen keine Bücher, nur der Titel reicht und sie haben gehört von jemandem, der erzählt hat was über uns und dann schicken sie einem Hass die Raten.
Ja. Das ist total
tolle Kultur.
Feige. Das ist so feige.
Ich hatte und das, sie sind doch Männer.
Ja, natürlich. Hier auch mit Pia Vogel. Ich hatte auch, der hat mir auch geschrieben, als die ganze Sache rauskam und versucht mich zu überzeugen. Ich so, wir können gerne auf Instagram mal live eine Debatte führen. Nee, mache ich nicht. Tut mir leid. So, darf ja nicht in die Öffentlichkeit geraten. Wo ich mir denke, das ist so unglaublich feige von dir, ne?
Was meinst du mit rausgekommen? Mit was?
Ich habe, also es kam ein Video, wo ich halt darüber geredet habe, über Homosexualität und Islam. Mhm. Und wo er mir dann auf Instagram geschrieben hat, so, das geht gar nicht. Und wenn du das und das eine Sünde öffentlich teilst, bla bla bla. Und hat dann halt versucht, mich zu überzeugen, dass das, was ich mache, halt komplett falsch ist. Und dann habe ich ihn halt angeboten, wir können gerne debattieren, ne, auf Instagram, gar kein Problem. Und er hat dann halt gesagt, nein, und hat mich sogar blockiert. Er hat mich sogar blockiert tatsächlich. Oh. Also, und dann passend dazu einen Beitrag gepostet auf sein Instagram. Und dann haben mich alle da markiert und dann habe ich drunter meine Meinung geschrieben und dann wurde ich blockiert.
Oh, das macht mich aber traurig, dass Pia Vogel dich blockiert hat.
Also wirklich, das ist so feige.
Ja, siehste, also er ist ja nun mal auch noch eine öffentliche Person. Warum bist du nicht bereit, öffentlich zu diskutieren? Und ich kann euch sagen, da gibt es einige Leute, die Veranstaltern, anderen Leuten, die uns einladen, sagen, ich komme aufs Podium, nur wenn die A-Technisch kommt. Also, weil sie dann vorher erfahren haben, dass ich komme. Was? Wer ist da noch eingeladen? Die A-Technisch? Nee. Wenn die kommt, kommen wir nicht. Das sagen ganz viele Leute. Und ich sage immer, ja, ich freue mich, wenn ich sie treffe. Ich würde sogar mit Herrn Erdogan gerne mal diskutieren. Ich würde gerne dem ins Gesicht sagen, dass ich das ganz schön schlimm finde und schrecklich, wenn er das Frauenbild reduziert auf Mutter sein und allen Frauen sagt, sie sollen 5 Kinder kriegen für Deutschland und 3 für die Türkei und so weiter. Also, dass ich sein Frauenbild krude finde. Das würde ich ihm gerne auch ins Gesicht sagen.
Das müsste doch gehen. Ist, die müssten sich dann outen. Und davor haben sie Angst.
Die haben Angst vor guten Argumente. Ja, da habe ich, ne, so wirklich.
Und das ist nur so, die wissen ja gar nicht, die weichen den Debatten aus, wo sie entweder, wo sie einfach ihre Meinung offen sagen müssen, auch um ihre Anhänger zu halten, die, wenn die mit dir debattieren, wenn Pierre Vogel mit dir redet oder sonst wer, muss er dir ganz klar sagen, dass Homosexualität scheiße ist.
Und dann zeigen die sich natürlich.
Genau, und dann muss er sagen, was für Bestrafungen das nach sich zieht. Aber dann, es wird irgendwann problematisch, weil irgendwann wird es auch strafrechtlich relevant, wenn man so
sagt, die sind da.
Deswegen können sie sich nicht in so öffentliche Debatten
begeben. Und das ist das Traurige, weil ganz genau weiß ich, dass wenn er irgendwo unterwegs ist und eine Rede hat, was, sage ich mal, jetzt nicht mit der Kamera begleitet wird, sowas genau sagen wird. Mhm. Ne? Was dann natürlich strafrechtlich eigentlich nicht richtig ist. Ne? Oh, das finde ich echt mega traurig. Aber apropos zur Türkei, ich fand das total lustig. Ich war ja kurz in der Türkei und dann hatte ich einen Dolmetscher, der war mit mir im Einkaufszentrum. Und dann habe ich erfahren, da war ein Marmeladestand und Erdogan unterstützt Frauen, die arbeiten. Und er hat dann da irgendwie, sag ich mal, so ein Projekt gestartet, damit Frauen arbeiten und wisst ihr, was sie machen können? Marmelade. Das ist wirklich so, so klischeehaft und so, es gibt tausend Möglichkeiten, wo Frauen arbeiten können. Und was dürfen die Frauen machen und bekommen dann Geld? Marmelade.
Yay.
Also, ich war so, oh mein Gott, das kann, und der war noch davon überzeugt, ne, der Dolmetscher. Nein, das ist doch toll, ne? Ich so, voll.
Es gäbe auch so vieles, wo man Arbeitskraft besser einsetzen könnte als in einer Küche, wo sie Marmelade kochen.
Das bestätigt doch einfach das Rollenbild, was er gerade an Frauen hat oder für Frauen. Und das
Frauen
ist,
können nähen lernen, dann sollen sie nähen für die Familie, sollen stricken lernen und sie sollen Marmelade machen, damit sie gute Hausfrauen sind. Ja, ja, weil was anderes können die ja nicht lernen. Also das Argument wird vielleicht sogar sein, die sind ja nicht so gebildet.
Genau.
Und weil sie so gebildet sind, macht man mit ihnen so einfache Jobs.
Ja,
dann bilde sie doch.
Nee, ich würde gerne mal eine Debatte zwischen Angela Merkel und Erdogan sehen. Angela Merkel, die einen Abschluss hat,
Doktor der Physik.
Genau. Und Erdogan, der eine Billionen- und Ehrendoktortitel von irgendwelchen Unis hat, einen Abschluss an der Uni hat, bevor es die Uni überhaupt gab. Also
wie der witzig.
Ja, bevor es die Uni gab. So war das doch, oder?
Ja.
Ja.
Aber interessiert ihn nicht.
Nee. Der hat einen Abschluss.
Ja.
Ach ja, unsere faschistischen Diktatoren mit den faschistischen Ideologien. Und die tragen ihre Ideologie nach Deutschland. Mit ihren Moscheen.
Ja, klar.
Und mit ihren sonst was. Ich
Vereinen.
Weiß, Vereinigung. Genau. Jetzt haben wir hier Miligerüsch, wir haben hier die Grauen Wölfe, wir haben unsere DİTİB-Moscheen und ich sage jetzt auch ganz offen die DİTİB-Moscheen, was ja ganz klar ist, ja, klar. Weil Imame werden aus der Türkei bezahlt und die Predigten werden aus der Türkei geschickt. Der Einfluss ist da. Ich kann mich erinnern, wie ich einmal in der Moschee für den Wazir von Erdogan gebetet habe und ich sagte mir so, wow, was passiert hier? Damals war ich auch noch...
Jetzt wirklich? War das so? Haben die da gebetet dafür?
Mhm. Der wurde dann auch genannt.
Gott.
Und in dem damals dachte ich mir so, cool, weil ich habe ja eine islamische Zeit hinter mir und heute denke ich mir nur so, wow, das ist...
Was alles in Moscheen so passiert.
Ja. Das ist eine funny Story, denn ich war damals auch in einer normalen Moschee, da war ich 10. Oh Gott, das werde ich nie vergessen. Und das kam mir erst vor kurzem wieder in den Gedächtnis. Ich habe das voll verdrängt. Da war ich mit meinem ehemaligen besten Freund in der Moschee in Bochum, die, by the way, später dann auch als, die wurde untersucht, weil da, die war halt gefährdet für die Islamisierung. Und dann hat uns der, ich weiß nicht, ob das der Imam oder so war, hat dann gefragt, hey, wir bald machen eine Reise nach Arabien. No joke jetzt wirklich. Wir machen eine Reise nach Arabien und wir würden gerne voll viele Leute mitnehmen und seid ihr bereit für diese Reise und etc. Und die ist voll toll und glaubt mir, kommt mit, ne? Wenn ihr bereit seid, meldet euch bei uns. Und ich so, ich war da, wie alt, ich weiß es gar nicht mehr, 14, 15, ich habe mir dabei gar nichts gedacht, ne? Und wie gruselig das ist. Und danach bin ich halt zu dieser Moschee nicht mehr hingegangen, weil ich mich da generell nicht mehr wohlgefühlt habe. Und kam mir dann später Jahre in den Kopf, oh Gott, so krass, ne, was da gerade passiert ist. Und danach das Witzige war, die wurde dann auch von der Polizei kontrolliert und die Polizei kam sogar zu meinem ehemaligen besten Freund, um den halt zu interviewen, so wie nah ich da dran war, ne? Das ist so, und so beiläufig, so wirklich, der saß dann da nach der Gebetsrunde, erzählt das so locker flockig, als ob nichts wäre. Und ich sag mal so, ne, wenn du da nicht in einem geschützten Umfeld wohnst, ne?
Weißt du, sie nutzen das System der Bildung. Sie nutzen ja auch die Möglichkeiten, Kindern Vorbild zu sein, genauso wie andere das auch tun. Im Grunde genommen ist das ja nicht verwerflich. Ja? Wir wünschen uns ja Bildung für die nächste Generation. Aber sie benutzen eben diese Dinge, um ihre Ideologien zu verbreiten, so wie wir das auch ja tun am Ende, indem wir die Ideologie unserer Verfassung ja, verbreiten. Ja. Also es geht am Ende immer nur darum, welchen Wert diese Ideologie hat und dieses Verständnis vom Zusammenleben. Also ich würde jetzt unsere Verfassung nicht als Ideologie bezeichnen, das war jetzt nur im übertragenen Sinn. Also unsere Verfassung ist unsere Verfassung. Ja? Und da geht es darum, dass wir in einer Vielfalt, in einer Demokratie leben. Und was bedeutet das, in einer Demokratie zu leben und wie gehen wir miteinander um? Das sind ja die Dinge, die wir versuchen, unseren Kindern beizubringen.
Ja,
genau.
Aber ich finde, wenn man genau mit der Lupe schaut, das eine schränkt halt nicht Menschen ein und das andere verleitet sogar Menschen umzubringen. Ja. Und dann ist das schon wieder nicht das Gleiche, finde ich. Auch wenn es zwei Ideologien sind, sage ich mal, in Anführungszeichen, die aber dann trotzdem wieder anders sind. Ja.
Ja, diese Leute, Männer und Frauen und Eltern, sind aber in dem Moment selbstverständlich davon überzeugt, dass das, was sie da weitergeben und vertreten, ja das Beste der Welt ist für sie. Ist es eh das Beste und für ihre Kinder ist es dann auch nach ihrer Vorstellung das Beste.
Und das einzig Wahre.
Und das einzig Wahre. Nur traurig, dass sie nicht mitbekommen, dass damit Unruhe gestiftet wird, Hass gesät wird, dass damit Feindlichkeiten geschaffen werden und dass das alles eine Sünde ist. Und das steht im Koran.
Ja.
Das heißt, wenn sie den Koran wirklich lesen würden, ich wundere mich, was für Dinge verbreitet werden, die nicht im Koran stehen. Und wenn sie das lesen würden, wenn man dann was verbreitet, was drin steht, wie du das jetzt gemacht hast, dass sie dann darüber irritiert sind, würden sie am Ende vielleicht als spirituell gläubiger Mensch dann nicht so handeln. In einem Gespräch sagte mir mal ein konservativer türkischer Mann, das sind alles keine wirklich religiösen oder wirklich tiefgläubigen jungen Menschen oder auch älteren Menschen, denn wenn sie es wären, würden sie all diese Taten nicht machen.
Dahinter steht
eine
politische
was.
Ideologie.
Ja.
Genau, das ist der wichtige Begriff, ein Schlüsselwort politischer Islam.
Genau.
Es geht da nicht um die Religion an sich, es geht wirklich ums rein politische. Ja. Deswegen habe ich es vorhin angesprochen. Ich poste einen Koranvers und die regen sich drüber auf, aber die regen sich nicht drüber auf. Die denken, sie regen sich darüber auf, weil es gegen den Islam wäre. Warum sie sich wirklich darüber aufregen, ist ihre politische Ideologie, die ihnen von Anfang an beigebracht wurde. Ich habe einen Koranvers gepostet.
Ja, so. Und deshalb, da wollte ich nämlich hinaus. Im Grunde genommen finde ich das gar nicht so schlecht, dass diese Moschee oder eine andere Vereinigung zu jungen Menschen sagt, hey Kids, wir machen mal mit euch eine Reise. Ja, das ist eine Bildungsreise, eine Klassenfahrt, was auch immer. Das machen ja die Schulen auch. Also vom Prinzip her lehne ich das nicht mal ab, sondern im Gegenteil ist es doch super. Und wenn sie das auch noch finanzieren für Kinder, die das selbst nicht finanzieren können, und Saudi-Arabien zu sehen und die islamischen Länder kennenzulernen, das ist ja alles nicht schlimm. Das wäre ja toll. Aber wie du sagst, sie machen es ja nicht im Sinne der Spiritualität, im Sinne der Fortbildung, Weiterbildung, dass du wirklich, wirklich deine Religion kennenlernst, sondern sie wollen, dass du politisiert wirst. Sie wollen dich mit einem politischen Islam zusammenbringen. Und
danke.
Das ist das Traurige.
Ich finde das auch total spannend. Ich habe auch letztens auf Netflix eine Serie geschaut, Kennt ihr Kalifat?
Wow, gute Serie.
Wow, also auf jeden Fall eine Serienempfehlung, wo halt da beschrieben wird, das ist total spannend, wie diese Menschen halt, sag ich mal, ich glaube, war das in Österreich? Oder in Schweden?
Nee, Schweden war das.
Schweden, wie Leute dort radikalisiert worden sind und wie Menschen in Saudi-Arabien, in Syrien, dann schon radikalisiert worden sind, aber wieder zurück wollen. Und dann zwei Sichten zeigen die dann in dieser Serie, wie dann die eine Seite wieder zurück will und die andere dann gerade dabei ist, hinzugehen. Ich fand die Serie total toll. Also das auch an euch, falls euch das interessiert.
Und an die Zuhörerinnen, ZuhörerInnen.
Ja.
Da passt das grammatikalisch sogar, ZuhörerInnen. Ja, da passt es. Zuhörer, Plural. Ja, egal. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr empfehlenswerte und gute Serie, die mich auch ein bisschen so an mich selbst erinnert hat. Und deswegen glaube ich, meiner Meinung nach ist diese Serie sehr nah an der Realität. Das ist jetzt nicht so eine Hollywood-Produktion, wo man sich denkt,
das
ist alles so ein bisschen aufgebauscht, sondern eine wirklich, wirklich gute Geschichte. Serie. Ja, Geschichte kann man auf jeden Fall empfehlen.
Ja, cool. Ich muss mal gucken, von wem dieser Satz ist. Reisen ist gefährlich. Es kann Vorurteile abbauen.
Ja.
Und in diesem Sinne finde ich das wirklich gar nicht so schlecht, wie gesagt, dass Menschen auf die Idee kommen, jungen Menschen andere Länder zu zeigen.
Nein, nein.
Aber wenn sie das tun, im Sinne von nicht, dass sie gebildet werden, sondern dass ihr Blick nochmal verengt wird.
Das war ja ein komplett anderer Kontext genau. In einer Situation. Ja. Ne? Nee.
Ja, also was man eigentlich, ich weiß nicht, was auch Menschen dazu bewegt, sich abends oder morgens oder wann auch immer, so, ne, du stehst gerade auf, bist wach geworden, nimmst Handy in die Hand, weil das mache ich ja auch und das Erste, was ich mache normalerweise, ist dann gucken, hat jemand geschrieben, ja, nein, vielleicht, und danach lese ich Nachrichten. Das ist so das, was ich morgens mache. Aber was bewegt den Menschen dazu, morgens wach zu werden? Ich habe schon Nachrichten um 7 Uhr, 8 Uhr.
Oh, jede Zeit.
Und dann Leute zu beleidigen.
Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich habe das noch nie persönlich gemacht. Ja. Ich habe Menschen kritisiert, aber ich habe noch nie eine Hate-Nachricht geschrieben.
Mhm. Übrigens, ich sage euch das mal, von wem das ist. Reisen ist tödlich für Vorurteile von Mark Twain.
Oh, okay.
Ja, Entschuldigung.
Und ich weiß nicht, Menschen könnten diese Energie, die sie in den Hass setzen, viel besser in ihr eigenes Leben setzen und in ihren Fortschritt und fürs Wohl von anderen Menschen, ja, diese Energie, die kannst du ja, wenn du Zuhörer oder Zuhörerin ein hassender Mensch bist, setz die Energie doch lieber in die Gemeinschaft. Weißt du, mach was fürs Volk, geh in die Suppenküche und helfe Obdachlosen oder geh in eine Moschee und koch für die Armen oder mach was für die Armen, gib ihnen irgendwie Seelsorge oder was auch immer, wenn du das kannst. Aber pack deine Energie doch nicht in den Hass. Ja, wir haben doch alle Besseres zu tun. Und so wie diese Person, die diese Hassnachricht schickt, will in ihrem Verständnis des Islam, in unserem Fall, worüber wir heute reden, nicht beleidigt werden. Und die Person muss deshalb akzeptieren, dass wir genau das Gleiche nicht wollen.
Es ist total lustig. Also ich hatte heute, habe ich das auch in meine Story gepostet, da hat mich, ich glaube, das war in Bezug auf was war das genau, auf Fien, wo ich halt für die Menschen gesprochen habe und ne, dafür, dass Muslime sich dazu bitte äußern sollen, dass es nicht okay ist, hat dann eine getragen, es war eine Person, sie hatte einen Hijab, schreibt dann unter meinen Instagram-Story-Post, du Nutte, du Hurentochter, du Hurensohn.
Toll.
Und ich denke mir so, okay, so, das ist wieder so widersprüchlich, ne? Und dann gehst du auf ihr Instagram, siehst dann Verse, du sollst andere Leute nicht beleidigen, du sollst nicht verurteilen und das und das. Und ich dachte mir so wie scheinheilig
sei gut, sei
kann man
lieb.
Sein.
Ja, total scheinheilig.
Das ist so ekelhaft.
Ganz, ganz widerlich, da bin ich bei dir.
Ja. Aber das zeigt doch auch viel über deren Ideologie.
Denn wie arm sind diese Leute? Wie gucken sie in den Spiegel?
Ja, aber das Ding ist, sie sind so ideologisiert, so wie die Nazis es waren teilweise. Ja. Das heißt zwar, sie gehen so nicht mit Menschen um, aber sie sehen in anderen Leuten, die ihnen widersprechen, ja oft keine Menschen, sondern Untermenschen. Wir berufen sich jetzt absichtlich. Das ist für den, die kein Mensch. Wir sind dann für die oft einfach nur Brennstoff für die Hölle. Ja? Die sehen uns und denken sich, du brennst doch sowieso, warum soll ich jetzt gut mit dir umgehen?
Ja, sie spielen ja auch mit meinem Namen, Shaitan.
Kafir ist bei mir immer Standard. Ja, genau. Das ist so mein Favorite, Kafir.
Meine Lieblingsbeleidigung, die ich bekommen habe, war schwule Schwuchtel. Und ich dachte mir so, ja, ich bin schwul, ich bin eine Schwuchtel.
Oh nein, das Beste bei mir war langhaariger lesbischer Shaitan. Oh, das war lesbischer Shaitan. Also es war wirklich.
Das ist auch eine Sache, über die ich gerne reden will. Männer werden beleidigt, indem sie Lesbe genannt werden. Ich finde das voll interessant und das zeigt nochmal deren Gedanken. Ja? Es gibt Männer, die sind gut, dann gibt es Frauen, die sind weniger gut. Dann gibt es schwule Männer. Und schwule Männer sind noch schlimmer als Frauen, weil man sie dann Lesben nennt. Weißt du, weil Lesbe ist schlecht, Lesbe ist rein Frau.
Das ist so dumm.
Das ist, glaube ich, deren Gedanke. Ich weiß es nicht. Einfach so ein.
Ist sehr interessant. Das sind diese Gehirnwindungen, denen ich nicht folgen kann. Das stimmt. Aber wir müssen es versuchen, uns zu erklären. Ja. Die Logik.
Ich meine, wieso, das habe ich noch nie verstanden. Das steht in deinen Kommentaren ja relativ oft, dass du eine dreckige kurdische Lesbe bist oder irgendwie sonst.
Wirklich? Ja. Das ist so funny, ich verstehe es wirklich nicht. Aber bei Beleidigungen sind die bei mir echt kreativ. Also ich sollte mal echt so ein Top Ten...
So ein Buch machen.
Ja, eigentlich. Ja, die besten Beleidigungen. Ja. Ne?
Ja, ich will nochmal darauf zurückkommen, dass sie das alles anonym machen.
Ist es immer
anonym. Die allermeisten sind ja anonym. Daran siehst du, wie feige sie sind. Und deshalb hier mein Appell an euch alle, feigen, anonymen Hater. Wollt ihr darüber reden bei einem heiß- oder Kaltgetränk? Und wir zahlen das auch.
Ja, natürlich kommt da nichts.
Aber nicht Starbucks, ist teuer.
Nee, das ist teuer. Wieso?
Coffee to go.
Ach, mit genug Personenschutz können wir auch in einen türkisch-arabischen Laden
gehen. Ja, gerne.
Gerne.
Gar kein Problem. Ja.
Ich liebe dir. Also ich sitze ja oft und so, ich sage jetzt nicht welche. Aha. Ich sitze ja da sehr, sehr gerne.
Ja klar, ist doch auch in so einer Kultur.
Ja, eben.
Wir kochen auch Chai.
Ja.
Also was denken Sie denn? Wir kommen aus der Türkei. Und in der Türkei gibt es eine Chai-Kultur, eine Ayran-Kultur, aber auch eine Rakı-Kultur und eine Efes-Bier-Kultur. Darüber haben wir uns auch schon so oft unterhalten. Die Türkei hat ein eigenes alkoholisches Getränk.
Rakı. Ach so, ja, natürlich. Und ja, Rakı.
Und das ist auch ganz spannend. Ja. Die eine der 10, so war zumindest der Stand, eine der 10 größten Bierbrauereien der Welt ist eine türkische.
Ich meine ja, selbst auf Hochzeiten, ne? Da gibt es ja immer dieser Undercover-Bereich, wo dann alle immer heimlich ne, Raki trinken.
Und Johnny Walker.
Ja, ja.
Und ich mache hier gerade ganz der Werbung, tut mir leid. Aber das sind immer genau die Sachen, die man eben kennt. Ne?
Ja.
Raki, ich sage jetzt nicht die Firma, jeder hat welche.
Ja.
Dann diese eine Whisky-Firma, die jeder Türke kennt und die eine Bier-Firma, die jeder Türke kennt. Ja, und ich kenne das ja nicht ohne Grund.
Ja, ich nenne das ja, ich habe es jetzt genannt, auch das Bier, weil es ja eine türkische Sorte ist.
Mhm.
Jeder weiß das und die Türkei ist ein laizistisches, islamisches Land gewesen. Jetzt ist es leider nicht mehr laizistisch, aber was ich sagen wollte ist, dass wir in der Türkei gelernt haben, das Politische von der Religion zu trennen. Und das ist das, was ich bedauere, dass hier junge Menschen auf die Welt kommen, in Deutschland, in türkisch-kurdische Familien. By the way, viele Leute hier kurdisch sein, aber viele eben auch wieder nicht. Ja, es sind Türken und Kurden aus der Türkei. Die werden hier geboren und sie haben ein Türkei-Bild, was überhaupt nicht stimmt. Sie kennen weder Izmir noch Istanbul, noch kennen sie Ankara, noch kennen sie Antalya, Alanya. Sie kennen das westliche Gesicht nicht, sie kennen aber auch das östliche Gesicht nicht von der Türkei. Sie wissen nicht, was an der Schwarzmeerküste los ist. Und wenn sie nach Batumi rübergehen, nach Georgien, da siehst du einen Laden nach dem anderen mit der Überschrift des türkischen Getränks. Rakı. Was wird da verkauft? Die haben diese Stadt eingenommen für sich. Das heißt, es gibt eine Trennung zwischen der Politik und der Religion. Da gab es zumindest, ja. Diejenigen, die uns hier als stolze Türken beschimpften, ja? Die haben überhaupt gar keine Ahnung, aus welchem Land ihre Eltern kommen, was die Kultur unseres Landes war. Und dann wird mir unter uns wird dann eine türkische Kultur erzählt, die nicht mehr existiert oder die nur in wenigen sehr streng orthodoxen und rechten Kreisen existierte. Ja? Schau mal Konya. Konya gilt als sehr orthodox. Da, so viel ich weiß, wird in Konya am meisten Alkohol verbraucht.
Ja.
Ja.
Und das wäre eine Doppelmoral.
Ich finde das auch total spannend. Gleichzeitig, jetzt reden wir ein bisschen aus der türkischen Perspektive, diese Menschen setzen sich gleichzeitig für die super tolle türkische Kultur ein, aber gleichzeitig gibt es eine Arabisierung der islamischen Kulturen weltweit. Also nicht nur in der Türkei, auch in anderen Ländern, aber speziell in der Türkei. Und viele von den Hatern, die wir haben, das sind alles Menschen, die auf ihrem Konto total viel Arabisches haben, wo ich mir denke,
das stimmt.
Ja, also
und das nennen sie dann ihre Kultur.
Ja, genau. Also türkische Kultur ist was anderes als arabische Kultur. Und auch in der arabischen Kultur gibt es natürlich viele Unterschiede. Es gibt keine arabische Kultur. Aber der Islam ist eine Religion, die ist natürlich im arabischen Raum entstanden, aber es ist keine arabische Religion, es ist keine Araber-Religion.
Ja. Aber ihr kennt doch auch sicher die Situation, wenn Touristen aus der Türkei nach Deutschland kommen und dann hier die Türken erleben.
Oh ja.
Ich habe
einige Türken kennengelernt und dann dachte ich mir so, ich sehe mehr aus wie ein Türke als du. So, und ich bin hier gekommen
und aufgepasst.
Vor allem
auch, was die Einstellung anbelangt zur türkischen Kultur oder, ach, wir können das auch für die ganzen Araber nehmen, für die vielen, vielen islamischen Länder auch nehmen. Also gerade auch aus der Türkei kommend, aber kann man sagen, die Menschen, die hierher kommen, oder ich habe das auch schon vor 20, 30 Jahren miterlebt, und sich die Ghettoisierung hier anschauen, da wollen die nicht hin. Das finden sie grässlich und grauenvoll und sagen, was sind das für Türken, die uns im Ausland als Türken vertreten sozusagen. Ja, es ist ihnen sehr das peinlich.
Das ist ein Weltenunterschied. Das ist wirklich ein Weltenunterschied. Ich meine, ich sehe es ja selber in Istanbul, ne, wenn ich da rumgelaufen bin. Normal in, sage ich mal, in Straßen. Ich bin da auch abends alleine rumgelaufen. Da war keine Beleidigung. Wirklich. Die haben mich einfach machen lassen. Und dann hier in Deutschland gibt es fast keinen Tag, wenn ich in NRW rumlaufe und ich sehe, dass eine gewisse Art von meinen Landsleuten auch kommt immer ein Spruch ohne Beleidigung dagegen, wo ich mir denke, so, das ist eine Schande. Das ist so schade, ne? Dass es halt hier in Deutschland so heftig ist mit Hass und mit Diskriminierung. Und in der Türkei anscheinend, ja, ich kann das jetzt auch nicht ganz gut beurteilen, ich habe da jetzt nicht lange gelebt. Naja, das ist natürlich auch nochmal eine andere Sache.
Bis Erdogan das so verändert hat, war das auch tatsächlich so, dass die Türkei schon lange von der Zivilgesellschaft her schon lange in Europa angekommen ist. Und gerade Städte wie Istanbul und Ankara und Izmir sind absolut moderne Gesellschaften. Ja. Es sind ja auch sehr, sehr viele aus Europa, nicht nur aus Deutschland, in den letzten Jahrzehnten nach Istanbul gezogen, weil es so eine schöne, weltoffene Stadt war. Jetzt eben leider nicht mehr.
Ja, was mich
so zu großen Teilen. Zu großen Teilen wollte ich
was. Was mich so sehr aufregt, du hast es angesprochen, auf Straßen laufen und beleidigt werden. So, was bewegt dich dazu? Was glaubst du, wer du bist, dass du so eine Beleidigung aussprichst? Und diese Beleidigungen kommen ja auch, weil meistens fast eigentlich ausschließlich von denen, soweit ich weiß, von Männern.
Ja.
Und dann denke ich mir, das ist eben genau deren Männlichkeitsbild. Die denken sich, da steht eine Schwuchtel vor mir, das ist kein Mann, den darf ich beleidigen. Und ich habe einen wunderschönen, sehr offensichtlich schwulen Freund, der in Neukölln wohnt. Und wenn der in Neukölln rumläuft, dann vergeht keine Woche, kaum ein Tag, wo er nicht beleidigt wird, wie er aussieht. Er geht damit sehr gut um. Aber ich meine, ich schwöre bei Gott, wenn ich dabei wäre und sowas passiert, dann würde ich ausrasten. So, nein, du beleidigst ihn nicht. Und mich beleidigst du auch nicht. Da raste ich aus. Und das ist auch, glaube ich, eine Sache, das wird von diesen Menschen produziert. Ja, dass du, die nehmen dir diese Männlichkeit. Ich meine, ich bin ein Mann, du bist ein Mann, du bist kein Mann.
Ich bin manchmal mehr Mann als andere Männer, sage ich mal mir auch nach.
Genau. Aber ich bin ja genauso Mann wie jeder Hetero-Mann. Ja, und und das regt mich dann auf, dass da werde ich irgendwann auch ein bisschen toxisch, habe ich das Gefühl, ja, dass man uns ja die Männlichkeit absprechen will.
Das ist so traurig.
Was ist Männlichkeit? Darüber habe ich meine Predigt gehalten in der Moschee. Das ist so, jeder hat ein anderes Bild von Männlichkeit und am Ende ist jeder Mann, der Mann ist, Punkt. Mhm. 17. bis 18. Jahrhundert Frankreich, da hat sich jeder Mann rasiert.
Das ist ein gesellschaftlicher Wandel.
Genau,
ne? Das ist halt,
Und im Osmanischen Reich, wo warst du kein Mann, wenn du keinen Bart hattest? Und wenn die beiden Männer sich gleichzeitig getroffen hätten, hätten die sich gesagt, du bist kein richtiger Mann. Und obwohl beide ein ganz klares Bild von Männlichkeit haben.
Also was mich wirklich an diesen Männern am meisten stört ist, und das habe ich so oft, diesen Spruch, ne, das ist Standard bei mir, egal wenn ich mich zu irgendwas kritisch äußere, ihr wollt doch akzeptiert werden, aber macht das. Dann denke ich mir aber, ich will nicht akzeptiert werden, ihr müsst mich akzeptieren. Ja. So, und das ist das große Problem, dass Leute das Recht haben, uns nicht tolerieren, also wirklich zu denken, ich kann entscheiden, ob ich dich jetzt toleriere oder nicht. Wir leben in Deutschland. Und da ist schon das große Grundproblem, was mich schon immer gestört hat, so dass einige Leuten das anscheinend nicht bewusst ist, dass ich hier dieselben Rechte habe wie du. Mhm. Und ja.
Meinst du, dass du in Deutschland, oder nee, sie tatsächlich in Deutschland leben? Oh, genau. Also, was meine ich damit? Ich habe das Gefühl, dass ganz viele von diesen Leuten überhaupt nicht tatsächlich emotional in Deutschland leben.
Nee, nein. Ne, die sind dann in ihren Kreisen.
Nicht in Europa, nicht in Deutschland.
Nein.
Sie haben keinerlei Gefühl für diese Gesellschaft. Es ist ja auch so ein Empfinden, was man hat, wenn man irgendwo ist.
Ja.
Sogar in ein, zwei Wochen, wenn du irgendwohin verreist, dann nimmst du so ein bisschen so das Gefühl der Gegend auf, Gerüche, Geschmäcker. Du nimmst Du nimmst was wahr, die Wahrnehmung dessen, wo du dich befindest. Und ich erlebe viele leider so, dass sie hier nur physisch sind, ja, in irgendeiner Form, aber auch das abstoßend finden. Das habe ich in den 80er, 90er Jahren schon gesehen, bei ganz vielen Gastarbeitern und Kindern.
Ich hatte mal ein Gespräch mit einem ehemaligen Freund von mir, der war kemalistisch, mhm, und ist dann irgendwie Schiite geworden und plötzlich war der total radikal. Und es war auch die Zeit, in der ich mich dann irgendwann deradikalisiert habe. Und wir hatten dann so unsere Streitpunkte natürlich, wenn es nur darum ging. Und dann wollte er mich von seinen Standpunkten überzeugen. Und dann habe ich gesagt, ja, also ist Dschihad das, was man machen muss. Jetzt nicht nur dieser innere Dschihad, wo man für sich kämpft, sondern wirklich kämpfen. Und dann sagte er, ja.
Na?
Und dann habe ich gesagt, dann geh doch. Dann geh nach Syrien und kämpfe für deine guten, tollen Leute dort. Da gibt es ja auch diese schiitischen
Milizen. Ja, dann geh doch dahin.
Genau, und dann geh doch nach Libanon und schließ dich diesen Terroristen von der Hezbollah an. Mach es doch. Und dann hat er gesagt, nein, mein Dschihad ist ein anderer. Ich habe eine andere Aufgabe.
Oh Gott.
Und ich habe gesagt, was ist denn deine Aufgabe? Und er hat gesagt, ich muss hier Dawa machen. Ich muss hier die Religion verbreiten. Ich muss hier die Menschen konvertieren. Und das ist die gefährliche Ideologie, die in so vielen Köpfen drin ist. Auch in diesen Qatar Papers. Das ist genau das Gleiche. Hey, Politiker und Politikerinnen, wenn ihr das hört, ja, es fängt klein an, natürlich. Es sind einige Moscheen und dann konvertieren einige Menschen, aber diese Menschen denken nicht in ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier, fünf Jahre, die denken in Generationen.
Mhm.
Ja, dass da stecken Pläne dahinter, die man eindämmen muss. Man muss die Auslandsfinanzierung stoppen. Solche Menschen dürfen in Deutschland nicht agieren. Die kämpfen ja gegen den deutschen Staat,
das
gegen
ist so Europa. Gruselig.
Du sprichst über einen jungen Mann, wie alt?
Der dürfte jetzt 25 sein, er war zwei Jahre älter, ja.
So, der ist hier geboren.
Aufgewachsen.
In Berlin.
Ja.
Im Wedding.
Oh,
Neukölln.
Neukölln.
Mhm.
Denkt er immer noch so?
Ja.
Oh mein Gott.
So der hat mir eine 15-Minuten-Audio geschickt, als er gehört hat, dass ich schwul bin. Und hat mir
erzählt, 15 Minuten?
Okay, ja. Ich habe mir eine Minute angehört und dann dachte ich mir so,
nee.
Das war jetzt schon so respektlos. Also, wenn ich da weiterhöre, dann besuche ich den. Das geht gar nicht.
Das ist so traurig. Dazu, ich hatte auch letztens, es gibt ja so spannende Facebook-Seiten, auch von so radikalen Menschen. Und dann gab es ein Video, was mir dann auch ein Freund geschickt hat, damals, wo dann stand, hey, bald werden alle Gott sei Dank muslimisch. Und dann war das auch so Generationen gedacht. Ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber dann stand da, so, derzeit sind so viele Prozente muslimisch. Wenn wir weiter so machen, sind es bald so viele und dann bald jeder Zweite. Und dann haben wir es geschafft und Allah stolz. Und das hat alles mit Blumen und alles so schön visuell dargestellt, wo ich mir denke, wie krank. Das ist eigentlich, warum darf man so ein Video auf Facebook posten?
Weißt du, wenn es rein theoretisch einfach so passieren würde, dass irgendwann Muslime in der Mehrzahl wären und trotzdem bleibt alles schön demokratisch.
Ja, ja.
Schön und gut, na und?
Genau.
Niemand interessiert an, was du glaubst. Wir sind ja auch Muslime, wir sind friedliche Muslime. Aber, genau, aber diese Menschen sehen ja dahinter nicht einfach nur, oh ja, wir sind friedliche Muslime.
Nein.
Und Demokratie, die sehen dahinter einen Plan, der die Welt homogenisieren soll, wo es gibt nur eine Religion, es gibt nur einen Gott und so läuft das nicht.
Du lebst. Alle leben einheitlich nach einer Regel. Mhm. Ob du jetzt nun in Nordkorea bist oder irgendwo in China oder dann unter Islamisten lebst, macht dann keinen Unterschied.
Ja.
Und das ist das politische System, das ist Faschismus, das ist klarer Faschismus, wofür sie Religion dann nur vorschieben.
Mhm.
Ja.
Ja, und das ist nämlich traurig. Das Spannende. Ich habe nämlich oft den Kritikpunkt, dass Leute sagen, warum regst du dich so sehr über die Scharia auf oder über Länder, die gar nicht in Deutschland... Du bist doch in Deutschland, sei doch froh, halt doch einfach die Klappe. Wo ich mir denke, so gesellschaftlicher Wandel, wisst ihr nicht, wie schnell sich sowas ändern kann? Und wo ich mir denke, oh, ihr seid alle so verblendet, das ist so traurig. Ja. Das ist
haben die
so
alle
traurig.
Wirklich so wenig Geschichtsunterricht gehabt? Ja.
Dass sie so, nicht das bleibt haben. Jetzt
es
einfach
gab
so.
Religionen in der Menschheitsgeschichte, die jetzt nicht mehr existieren.
Ja.
Es gab Kulturen, die nicht mehr existieren. Es gab Ethnien, die von anderen fast ausgerechnet
wurden. Oder auch tatsächlich
komplett vernichtet wurden. Oder fast. Also einige, wir haben sogar Zeitzeugen, also einige leben sogar noch. Und die gibt es vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Ja? Aborigines überall auf dieser Welt gibt es genau diese Erzählung. Haben die denn so wenig von der Menschheitsgeschichte gelesen, gehört?
Und natürlich regen wir uns darüber auf, wenn im Iran Frauen eingesperrt werden, nur weil sie 10 cm zu viele Haare zeigen oder ihre Haare komplett zeigen. Ja doch, das genau darüber reden
wir. Menschenrechte sind universell.
Menschenrechte sind universell für alle Menschen und nicht nur für Menschen in Deutschland. Und das ist auch genau das, dazu komme ich gleich, das Heuchlerische. Dazu komme ich gleich nochmal. Menschen im Iran sind für mich Brüder und Schwestern. Nicht, weil sie Muslime sind und Musliminnen, das auch. Sie sind Menschen. Sie haben die gleichen Rechte verdient wie ich.
Ja.
Und dafür kämpfe ich. Ja, das ist auch dieser, ich meine, ne, das Lied, die Internationale, kommt nicht ohne Grund. Völker hört die Signale, bla bla bla. Ne, es geht nicht um mich als ein Volk, sondern es geht um alle Menschen. Und da wird es dann heuchlerisch, wenn die Menschen sagen nämlich, das liest man in den letzten Tagen sehr viel, in Kabul gab es aber auch einen Anschlag. Warum berichtet ihr nicht so viel darüber? Es ist traurig. In Afghanistan passiert jeden Tag viel.
Ja.
Und darüber muss berichtet werden und darüber muss getrauert werden und es muss gestoppt werden, dieser Terror. Gleichzeitig, wenn ich darüber traurig sein muss und bin
darf.
Und soll und darf, darf ich auch mich genau. für die Menschen dort einsetzen.
Ja, danke. Ja, ja. Ja, absolut. Genau dieser Gedankengang ist wieder zu logisch.
Mhm.
Und das, auch zum letzten Gefecht.
Ja.
Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.
Und, Amen.
Und dass das Menschenrechte plötzlich nicht mehr universell sein sollen, aus Rücksicht auf Muslime.
Mhm.
Da fühle ich mich beleidigt, dass ich plötzlich zu einem anderen Mensch gemacht werde.
Ja.
Dass die Menschenrechte für mich nicht gelten
Mensch
sollen.
Zweiter Klasse oder was?
Weil irgendwelche weißen TheoretikerInnen festgestellt haben, dass das eine westliche Erfindung sei. Menschenrechte sind keine westliche Erfindung.
Mhm.
Ich finde das eine Beleidigung und das ist der größte Rassismus, wenn Sie schon über Rassismus sprechen.
Ja.
Dass wir zu Menschen
zweiter Klasse gemacht. Sie haben ihre Rechte verdient, aber
Sie haben sie universell für sich, ja, aber wir nicht.
Der Rest Pech gehabt. Und dann denkt man sich auch wieder, ohne all diese Interventionen würde es vielleicht diesen Ländern auch ähnlich gehen oder besser gehen. Ich meine, ganz ehrlich, das islamistisch-faschistische Regime vom Iran, das hätte es so nicht gegeben, wenn Großbritannien und die USA damals nicht diesen Präsidenten entmachtet hätten und das Schah-Regime, der diese Schahs Pahlavi eingesetzt hätten. Ja, das hat dann wieder zu sogenannten islamischen Revolution geführt. Ich meine, die Menschen im Iran haben die gleichen Rechte verdient wie wir, die Türken haben die gleichen Rechte verdient wie wir, die Saudis, alle. Und es gibt ja nicht ohne Grund, sobald Menschen Bildung bekommen, lesen können, immer eine Bewegung Richtung Freiheit. Ja, das ist ein Bedürfnis, das jeder Mensch hat.
Weißt du, ich bin traurig darüber, dass in Afghanistan, Pakistan, im Iran, in Palästina, jetzt sowieso in Ägypten inzwischen, seit die Verschleierung so breit durchgesetzt wurde, dass Frauenrechte missachtet werden. Ja? Es werden Menschen getötet, aber gleichzeitig finde ich es todtraurig, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind in diesen Ländern. Nicht in dem Maße, wenigstens in dem Maße, wie wir das in westlichen Ländern durchgesetzt haben. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Genau dafür setzen wir uns doch ein.
Ja.
Und das sollen wir nicht tun. Das sollen wir nicht tun. Wir sollen immer nur über die Opfer sprechen. Ja, aber ihr sprecht ja auch nicht über die Opfer. Ihr sagt ja nicht, also diese ganzen Hater, ich habe die auch noch nicht ein einziges Mal darüber posten sehen, wie schrecklich die Taliban sind, die Mädchen nicht erlauben, in die Schule zu gehen. Ich habe von euch allen, ihr lieben Hater da draußen, noch kein einziges Post gegen die Mullahs gesehen, die Frauen ins Gefängnis stecken, weil sie das Kopftuch nicht tragen wollen. Warum kommt dann von euch nicht genauso die Solidarität dafür? Es sind die Taliban, die die Menschen da gerade töten. Es sind die Islamisten, die die Bomben legen. Von euch kommt nicht ein Ton. Es müsste doch von euch dann auch kommen. Wenn es von euch kommt, dann like ich das. Dann schreibt das doch. Dann wissen wir, dass ihr euch genauso wie wir Schulter an Schulter für Menschenrechte einsetzt. Da wird irgendwie ein Schuh draus, finde ich.
Das ist unglaublich traurig und das hatte ich auch, wo ich gegen die Scharia gesprochen habe auf TikTok, waren mindestens 10 Muslime, die auf dieses Video reagiert haben, wo ich Fakten benannt habe, was passiert in Ländern, wo die Scharia herrscht, ne? Wo 10 mindestens Muslime dann gesagt haben, du bist ein Hetzer, du stellst uns im schlechten Licht dar, weil du darüber redest und etc. etc. Und dann hatte ich vor kurzem auch eine Debatte auf Instagram, wo eine Person gesagt hat, dass ich mit meinem Content nur Bullshit laber. Und ich so, warum laber ich denn Bullshit? Was ich gesagt habe, war ja faktenbasiert. Und ihr Argument war wirklich tatsächlich, das war auch eine Muslima, du erzählst ja nicht, wie es ganz ist, wo die Scharia herrscht und erzählst nicht alles und dann ist es nur Halbwissen und dann ist es nicht richtig. Wo ich mir denke, was versuchst du da gerade in Schutz zu nehmen? Ja. Und wenn ich dann frage, bist du denn eigentlich für die Scharia? Wie findest du die Staatsform? Dazu möchte ich mich jetzt gerade nicht äußern.
Ja,
das ist so, oh mein Gott.
Ja, ne? Aber dann ist auch die Frage, die wissen ja auch gar nicht, was Scharia ist.
Nein, das wissen die halt nicht.
Die Scharia.
Ja, natürlich.
Der Koran, das habe ich im letzten Podcast mit dir auch schon gesagt, der Koran ist kein Gesetzbuch. Der Koran gibt einige Regeln, aber kann nicht als Verfassung verwendet werden, weil der Koran viel zu kurz ist und viel zu wenig auf aktuelle Gegebenheiten eingeht. Das kann kein Gesetzbuch sein. Da stehen nicht die Strafen drin, die man fürs Klauen bekommt, die man fürs sonst was bekommt. Dann Klauen steht da drin, aber dann ist auch wieder Interpretationsfrage, wie man das mit dem Abschneiden meint, ob das dem Wegschneiden ist, was auch immer. Der Koran ist kein Gesetzbuch. Daran gibt es Überlieferungen und auch die Überlieferungen sind keine Gesetzbücher. Jedes Land, in dem angeblich Gottes Gesetz herrscht, hat ein anderes Recht. Würde es die Scharia geben, würde es keinen Unterschied zwischen Saudi-Arabien und Iran
oder ist halt so. Das verstehen die nicht. Ich muss da gerade lachen, weil ich da gerade an eine Diskussion denke, die ich mit jemandem hatte, wo ich auch gefragt habe, das war auch eine Muslime, die dann für die Staatsform der Scharia ist und ich so gefragt habe, ja, was ist denn so deine geeignete Strafe für Homosexuelle?
Ich
musste gerade lachen, weil sie dann gesagt hat, ja, nach meinen Erfahrungen und nach meinen Rechtslehrern würde ich sagen 100 Peitschenhiebe. Und ich so, oh mein Gott.
Ja,
Ich meine ernst.
Das war eine 23-jährige Frau.
Ja,
so, die in einem sozialen Bereich arbeitet.
Krass, so. Ey. Und genau darüber schreibe ich ja gerade, habe ich viel gelesen, habe die Uni viel dafür gemacht. Homosexualität im Osmanischen Reich.
Mhm.
Und das ist eigentlich sehr spannend. Es gibt ja diese Aussage, angeblich hätte das Osmanische Reich 1856 Homosexualität legalisiert oder dekriminalisiert, was gar nicht stimmt, weil in dem Jahr wurde eine Verfassung, ich glaube, es war 1858, bin mir jetzt nicht sicher, da wurde eine Verfassung eingeführt und dort wurde Homosexualität nicht mehr genannt. Aber man wurde danach, nach dieser Verfassung, mit 100 Peitschenhieben bestraft.
War das wirklich so?
Das kam dann. Aber all die Jahrhunderte davor gab es für homosexuelle Akte, also Homoerotik, höchstens eine Geldstrafe. Aber nicht, weil sie homosexuell waren, sondern weil es dann normalerweise vorehelicher Sex war. Vorehelicher Sex wurde für Heteros und für Homos gleich bestraft und außerdem haben diese, das gilt ja dann als Sexualstraftat sozusagen, die haben 0,7% an osmanischen Gerichten ausgemacht, diese Verfolgungen. Und von diesen 0,7% sind nicht alles Homos, das sind auch Heteros. Und genau das sind Sachen, die sie niemals kapieren wird und die diese Menschen jetzt kapieren werden, weil sie sich damit nicht befassen.
Vor allem behaupten ja solche Kleingeister, dass das alles im Koran stehen würde.
Ja, genau.
Ja.
Steht alles im Koran.
Ja.
Alles steht im Koran.
Ja.
Sie lesen es nicht, aber sie erzählen mir ständig, was im Koran steht.
Ja.
Aber sie können nicht belegen, wo es steht.
Ja. Und dann
und damit machen sie es einem eigentlich ziemlich leicht.
Genau. Und wenn sie dann sagen, beweis mir doch, dass Männer und Frauen zusammenbeten dürfen im Koran, dann sagen wir, ja, aber sowas steht nicht im Koran, das können wir dir nicht im Koran beweisen. Das ist genauso, als würdest du mich fragen, mir sagen, beweise mir, dass ich 100 Meter geradeaus und dann 10 Schritte rechts gehen darf. Ja, darf ich, aber es steht nicht drin. So. Na gut. Jetzt
ganz absurd.
Sitzen wir schon eine Weile hier. Ich will euch gar nicht viel zu lange aufhalten.
Nein, es geht ja auch um die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie noch dabei bleiben.
Ja, ja, ihr bleibt dabei. Und wenn nicht, eine Pause machen, weiterhören, was auch immer.
Genau, so geht's auch. Siehst du?
Ja.
Ja, guck mal.
Ich, Dinosaurier, alte Frau, denke ich.
Ja,
so, natürlich.
Ja, normalerweise, also ich nie am Stück, außer ich spaziere sehr lange. Aber gut.
Genau.
Ja.
Das stimmt. Nein, es war wunderbar mit euch.
Ja,
es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
Mhm.
Schön, dass ihr hier wart. Habt ihr noch letzte Worte?
Nein. Wir haben noch ganz viel miteinander zu besprechen und ich bin unendlich dankbar, dass hier eine Generation heranwächst, die glücklich sein will.
Ja.
Und glücklich ist.
sehe das natürlich genauso und ich finde es immer spannend, wie viel ich einfach dazugelernt habe, wirklich. Also auch euch beiden sprechen zu hören und ich so, wow, das ist echt, also ich habe echt viel dazugelernt. Ich bin gespannt, wie viel die Zuschauer dazulernen, hoffentlich.
Ja. Großartig, was du machst, Gypsy. Wir werden ja auch zusammen uns unterhalten.
Ja, ich freue mich.
Wir haben heute den 4. Am 5. Das ist jetzt schon vorbei. Ihr könnt euch das auf YouTube angucken.
Genau.
Machen wir eine kleine
Talkshow.
Yes.
Name, diese Talkshow, das Format, das führen wir jetzt ein. Das heißt Queer Muslim Night. Das
oh mein Gott, cool.
Ja,
das und wird, Gypsy wird unser erster Gast.
Ja, ich bin morgen da.
In diesem Sinne, guckt euch das Video an, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Es ist mittlerweile wahrscheinlich auf YouTube. Und Assalamu alaikum. Mwah!